Und sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper, dieses Mal aufgenommen über Zoom. Und ich duze meine Gäste immer, wenn das in Ordnung ist. Ich darf dann heute einmal mit dir sprechen. Wer bist du und was machst du?
Ja, ich freue mich sehr, liebe Christina. Ich bin Claudia. Claudia Roth heiße ich. Was ich mache, ich sitze im Moment in meinem Büro im Deutschen Bundestag. Ich bin Grünen-Abgeordnete im Deutschen Bundestag und hauptamtliche Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages.
Genau, dann würde ich einmal anfangen, wo kommst du eigentlich ursprünglich her?
Ja, das frage ich mich auch. Die Frage ist durchaus berechtigt. Ich komme sozusagen geografisch aus Süddeutschland. Also ich bin so eine richtige Schwäbin, absolut schwäbische Familie, alles Schwaben. Sehr stark baden-württembergisch geprägte schwäbische Familie, also sprich väterlicherseits aus der Bodenseeregion. Mein Großvater war Musiker, war Lehrer, kam aus der Bodenseeregion. Mein mütterlicherseits so richtig aus Ulm, also ein radikal-demokratischer Großvater und eine ganz liebe, herzenswarme Großmutter, Oma. Meine Eltern Hubert und Trudel, mein Vater war Zahnarzt, meine Mama war Lehrerin und ich bin geboren in Ulm und aufgewachsen in Babenhausen. Das ist 5000 Einwohnerort zwischen Memmingen, Ulm, Augsburg, vielleicht bekannt, weil dort das Stammschloss der Familie Fugger ist.
Ah ja, Mensch, lerne ich hier auch noch was. Und dann bist du dort zur Schule gegangen und hast Abi gemacht, nehme ich
an. Ja, erstmal zur Schule, natürlich nicht so leicht, wenn deine Mutter Lehrerin ist, die sehr darauf achtet, dass das Kind Fleißkärtchen bekommt und dass das Kind doch vielleicht anders schreibt, als es immer schreiben wollte. Schöner schreibt, wollte ich aber nicht, wollte eher wie mein Vater. Und es war also meine Eltern waren beide sehr streng, wenn es um Schule ging. Wenn ich in der Schule gut war, hatte ich aber so ziemlich alle Freiheiten, die man sich so denken kann. Also das war immer der Deal. Und habe dann sehr früh angefangen, Klavier zu spielen. Wie gesagt, Großvater Musiker, Vater, toller Sänger, der eigentlich Sänger werden wollte und in Frankreich studieren wollte. Aber diesen Traum haben ihm die Nazis kaputt gemacht. Das heißt, er war in Frankreich, aber nicht als Student, sondern als Soldat. Und das hat ihn sein ganzes Leben sehr schlimm begleitet. Und ich bin dann erstmal in die sogenannte Volksschule gegangen und dann gab es natürlich in Babenhausen nicht ein eigenes Gymnasium und bin dann in Grumbach ins Gymnasium gegangen und war sozusagen sogenannte Fahrschülerin. Also wir sind den Morgen mit dem Bus, eigentlich ziemlich früh, ganz schön heftig, 6 Uhr aufstehen, 6:45 fährt der Bus, mit dem Vorteil, dass du dann eine halbe Stunde Zeit hattest, Hausaufgaben abzuschreiben. Also das war morgens immer hohe Konzentration, Austausch von Aufgaben. Und ich war in Grumbach in der Schule, im Simpert-Kremer-Gymnasium in Grumbach. Da waren einige, da war zum Beispiel Theo Weigel, der ehemalige Finanzminister war da, der war deutlich vor mir. Nach mir war zum Beispiel, das ist jetzt für die Fußballfreundinnen in deinem Podcast, war Thomas Tuchel, der jetzt im Moment seit ein paar Tagen Trainer in Chelsea ist. Alexander Hack, der deutlich nach mir, der ist Abwehrspieler bei Mainz 05. Also irgendwie bunte Mischung. Ich war dann da in der Schule, genau, und habe dann Abi da gemacht. Und zwar sogar ein ziemlich gutes. War natürlich, wie es gehört, viele Jahre oder eigentlich immer Klassensprecherin und auch ein paar Jahre Schulsprecherin.
Darf ich nach deinem Abischnitt im Konkreten fragen?
1,7.
Glückwunsch, das ist tatsächlich ganz gut.
In Bayern, will ich nur mal sagen. Und in Mathe hatte ich einen Einser. Also das will ich nur mal sagen. Mathe war eigentlich nie so gut und hatte dann in der 11. sah es fast so aus, als würde ich einen Fünfer kriegen. Also es war irgendwie, da dachte ich mir, das kann ja wohl nicht sein. Jetzt fange ich nochmal ganz neu an und habe dann für mich selber so autodidaktisch mir das nochmal alles angeschafft und habe dann, damals gab es in der 12. Klasse in Bayern, also das Abitur in Mathematik, also die naturwissenschaftlichen Fächer und in der 13. dann in Englisch, Französisch, Deutsch, Geschichte und so weiter. Und dann habe ich tatsächlich einen Einser gekriegt im Mathe-Abitur und war dann so begeistert von mir selber, dass ich gesagt habe, jetzt will ich Mathe studieren und mein Mathematiklehrer aus allen Wolken gefallen ist und gesagt hat, bitte tun Sie das meinem Fach nicht an. Na gut.
Oh.
Aber ich war, muss ehrlich sagen, ohne das jetzt zu verklären, aber ich bin eigentlich wirklich gerne in die Schule gegangen, habe mich gern gebettelt mit den Lehrern, Lehrerinnen, hatte ein wahnsinniges Glück, hatte wirklich tolle Lehrer, Lehrerinnen. Wir sind immer noch eng befreundet mit meinem damaligen Französischlehrer, der hat Französisch Geschichte gemacht, war Klassenlehrer über viele Jahre. Wir waren in Frankreich mit der Klasse und er war so ein richtig moderner, linker Lehrer, der geprägt war von dieser Zeit, Anfang der 70er, also nach 68, dann die Befreiungsauseinandersetzung Chile und andere Länder und habe da sehr viel mitgekriegt. Also Schule war für mich wirklich ein Ort, das hört sich immer so doof an, wo man fürs Leben lernt. Ich habe tatsächlich fürs Leben gelernt, Sprachen sprechen, Grammatik war nie so gut, aber ich konnte halt einfach sprechen gelernt, sei es jetzt im Englischen oder sei es im Französischen und Deutsch. Natürlich lebt leider auch nicht mehr der Lehrer, der hatte eine Theatergruppe, da war ich natürlich dann in der Theatergruppe und so. Also Schule war eigentlich, mir hat's gut gefallen im Gegensatz zu meinen beiden Schwestern. Ich bin gerne in die Schule gegangen und war halt, wie gesagt, auch ziemlich gut.
Das ist doch schön. Hattet ihr eigentlich schon Politikunterricht?
Es war natürlich extrem politisch. Das musst du denken. Ich habe 74 Abi gemacht und das war gut. Okay, das schwäbische Grumbach ist natürlich weit weg von Berlin und von dem, was in München auch 68 und folgende Jahre los war. Aber wir hatten Sozialkunde, da ging es um Politik und unser Französischlehrer hat einfach dafür gesorgt, im Geschichtsunterricht, das war ein sehr politischer Unterricht. Also anders als meine Schwester, die im Internat war, deren Geschichtsunterricht hat aufgehört 1870, 71, der letzte von Deutschland gewonnene Krieg, was natürlich katastrophal ist. Und bei uns war eine sehr intensive Auseinandersetzung auch mit Nazi-Zeit, Drittes Reich und so. Also es war politisch, wir hatten jetzt nicht Politik als Fach, aber Sozialkunde, da ging es schon ziemlich ab. Und dann natürlich auch im Deutschunterricht und in den Fragestellungen, die wir da hatten, da ging es immer auch um politische Fragen. Es war auch die Zeit, wo der Club of Rome sehr bekannt geworden ist. Da war ja die große Ölkrise, da waren autofreie Sonntage. Also insofern ist da auch zum ersten Mal sozusagen diese ökologische Dimension in die Debatten mit eingeflossen. Das war wirklich eine ganz wahnsinnig spannende Zeit, diese Jahre von 68 bis 80, also meine wichtigen Schuljahre, dann die Zeit an der Uni und dann später ja sofort am Theater. Sehr, sehr, sehr politisch. Und weniger in der Schule, da waren natürlich auch welche, die gar kein Interesse dran hatten oder ja, die halt sich durchgemogelt haben, gab es auch viele oder so. Und das ist stark geprägt natürlich von der CSU, die engagierten SchülerInnen, die parteipolitisch engagiert waren, die waren in der CSU, in der Jungen Union. Es gab einen, der war Juso, den haben sie dann aber noch rechtzeitig vor dem Abi aus der Schule sozusagen so oft durchfallen lassen, dass er gehen musste. Ist später einer der wichtigen Autoren und Journalisten bei der Süddeutschen geworden. Und es gab zwei Jungdemokraten, das war ein Freund von mir und ich, und das war sozusagen die linksliberale Jugendorganisation, die FDP-nah war, die dann aber von der FDP weggegangen ist und die erste Jugendorganisation später von den Grünen geworden ist. Aber sonst gab es auch viele Nicht-Engagierte. Aber zu Hause bei mir war es halt sehr politisch. Ne? Bei mir zu Hause war es echt, da ging es echt ab. Wir hatten extreme auch Auseinandersetzungen. Mein Vater war Junkie, kann man fast sagen, was Spiegel angeht. Also der hat den Spiegel gelesen, gefressen, internalisiert und die Weisheiten von Augstein dann sozusagen zum Besten gegeben. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber er war sehr politisch engagiert. Meine Mutter hat dann am Donnerstag immer mit dem Stern nachgelegt. Und das war für mich gar nicht so leicht. Also meine Eltern waren 2 von 7 bekannten, namentlich bekannten FDP-Wählern in diesem Ort. Das waren sozusagen die Linksradikalen, so galt man damals. Und also es ist ein sehr politischer Haushalt und es war für mich gar nicht so leicht, weißt du, sich zu entscheiden, in welche Richtung gehe ich. Jetzt gehe ich jetzt in die katholische Landjugend und in die junge Union, um mich von den Eltern zu unterscheiden, oder setze ich einen drauf und gehe weiter nach links. Also es auf jeden Fall war Politik, hat eine extrem große Rolle gespielt zu Hause.
Erstmal noch die kurze Frage zwischengeschoben: Was machen deine Schwestern?
Meine Schwestern sind Zwillinge, was gar nicht so leicht war für mich. Deswegen bin ich zwillingsmäßig traumatisiert. Du kannst es sehen, die Hörerinnen sehen es nicht. Ich habe so ein wunderschönes Bild bei mir hängen, weil das war nicht so leicht. Meine beiden Schwestern sind 3 Jahre jünger. Und das war halt immer eine Einheit gegen mich, muss man schon sagen. Über lange Zeit war das ganz schön schwierig. Eine meiner Schwestern die hat bei meinem Vater in der Praxis gearbeitet, ist zahnärztliche Assistentin geworden und später wollte sie dann aber was anderes und ist Gärtnerin geworden. Was aber dann körperlich, das unterschätzt man immer. Gärtnerin ist ja nicht Floristin, sondern Gärtnerin. Da musst du wirklich draußen auf dem Ackerfeld und so. Und das wurde ihr dann körperlich auf die Dauer so anstrengend. Die arbeitet jetzt in der Jugendbildungsstätte in Babenhausen. Und meine andere Schwester, die Angela, die ist Ärztin geworden. Die ist so eine Fachärztin für Allgemeinmedizin und hat mit 2 anderen Ärzten zusammen eine richtig tolle, ja, sehr große Landarztärztinnenpraxis und leidet auch in diesen Zeiten unter der Herausforderung, die sich so stellt. Aber wir haben ein sehr enges und ein sehr gutes Verhältnis zueinander.
Schön. Ja, ich muss sagen, das Bild hinter dir, das fällt auf und das ist echt wunderschön. Von wem ist das?
Das ist eine tolle Malerin, eine junge Malerin. Peris Eisenbeiß, ich kann das sehr empfehlen. Wunderbar, sie macht wunderbare Malerei, ganz verrückt schön. Und ich bin natürlich extrem kunstaffin, auch so aufgewachsen, weil eigentlich, ich habe es ja vorher erzählt, mein Papa wollte eigentlich Musik studieren und meine Mama wollte eigentlich Kunst studieren. Die wollte Innenarchitektin werden, irgend so. Und das war ihr Traum. Und natürlich auch sie, auch ihr wurde von den Nazis ein Lebenstraum durchkreuzt und sie hatte dann 2 Möglichkeiten, entweder Krankenschwester im Kriegseinsatz oder Lehrerin. Dann ist sie Lehrerin geworden und hat sich aber Zeit ihres Lebens sehr intensiv mit Kunst auseinandergesetzt. Und ich bin im Deutschen Bundestag Mitglied im Kunstbeirat. Das ist eine wunderbare kleine Gruppe von Abgeordneten und wir haben doch einen sehr relevanten Etat hier im Deutschen Bundestag, und um junge Kunst zu kaufen, junge Künstler, Künstlerinnen dadurch zu unterstützen. Übrigens jetzt in Pandemiezeiten besonders wichtig. Und diese Kunstwerke können sich dann, sei es Skulpturen, sei es Bilder, können sich Abgeordnete dann in ihre Büros ausleihen oder größere Werke von sehr renommierten KünstlerInnen, die sind dann bei uns im öffentlichen Raum, im Reichstagsgebäude, im Bundestagsgebäude zu sehen. Und die Persis Eisenbeiß, die wurde vor kurzem gekauft und ich fand einfach diese Zwillinge so toll und durfte mir das dann für mein Büro ausleihen.
Cool. Wenn man sich da was ausleiht, ist das dann bis zum Ende der Legislaturperiode oder wie läuft das?
Ja, das kann ich mir bis Ende der Legislaturperiode. Manchmal habe ich auch zwischendurch gewechselt, als dann ein anderes Thema total wichtig war oder so, dann kann man auch wechseln, brauchst du halt einen guten Kontakt zu den Kuratoren, Kuratorinnen. Aber manche haben das wahrscheinlich ihre ganze Zeit dann hängen in ihren jeweiligen Büros. Aber es ist wirklich das einzige Parlament auf der Welt, das so etwas so systematisch tut. Dank Frau Süssmuth dankt Norbert Lammer, die Präsidentin und der Präsident des Bundestags. Die haben da sehr viel dafür getan. Und weißt du, wenn du in so einem Gebäude bist, in diesem Deutschen Bundestag, im alten Reichstagsgebäude, dann muss dieses Gebäude muss ja mit seiner Geschichte konfrontiert werden, auch mit junger Kunst und mit Kunst, die sich auseinandersetzt, auch mit unserer fürchterlichen Geschichte. Also wir haben einen Birkenau-Zyklus von Gerhard Richter. Wir haben Kunstwerke von Künstlern, von Jenny Holzer zum Beispiel, also von den ehemaligen alliierten Ländern. Und versuchen diese Konfrontation durch Kunst, die Mobilisierung, die Anregung, die Politisierung auch durch die Neuankäufe immer wieder zu verbessern und zu erweitern. Und ich weiß, dass viele internationale Delegationen, die ich vor Corona-Zeiten natürlich empfangen konnte und die dann immer sich durchs Haus führen lassen, die sind ganz erstaunt und dann auch begeistert, dass wir uns erstens, wie wir uns mit unserer eigenen Geschichte auseinandersetzen und welche Rolle Kunst dabei spielt. Also das ist jedes Mal total für viele total beeindruckend. Und eine meiner Lieblingsdelegationen, die immer kommen, das ist seit vielen Jahren die Berlinale Jury. Ich bin irgendwann mal auf die Idee gekommen mit Dieter Koslik. Ich sage, was machen die eigentlich? Die sind 10 Tage in Berlin, die gucken sich ganz viele Filme an, aber das sind ja sehr politische Menschen, die sind ja sehr interessiert, die sind ja gesellschaftspolitisch total interessiert. Vielleicht haben die ja auch mal Interesse, was ganz in der Nähe vom Berlinale Palast eigentlich dieser Bundestag tut. Und Dieter hat dann gesagt, er will mal hören und die Jury war total begeistert und die Führung ist dann sozusagen jetzt traditionell, jetzt dieses Jahr, letztes Jahr hat es natürlich leider nicht geklappt und dieses Jahr wird es auch nicht klappen im Februar. Aber wir haben dann immer am Tag, wenn die Bären verliehen werden, vormittags, habe ich immer eine große Führung gemacht für die Jury und das war jedes Mal für die ganz faszinierend zu sehen, wie wir versuchen, unsere Demokratie eben mit Kunst und Kultur zu konfrontieren.
Mit wem bist denn du da dann schon alles in Berührung gekommen? Weil in der Jury sind ja immer so super große Stars und alles.
Aidinger zum Beispiel, der war ja in der vorletzten oder vorvorletzten Jury, der hat sich dann, das darf ich gar nicht sagen, weil eigentlich dürfte ich das gar nicht, aber den habe ich dann ans Redepult hinstellen lassen, hat dann eine kurze Rede gehalten. Jeremy Irons und andere waren da. Also ich kann jetzt die ganzen Namen gar nicht sagen, aber es sind immer wirklich tolle Künstler, Künstlerinnen gekommen. Jenseits der Jury, aber auch bei der Berlinale war ja Richard Gere, den ich seit vielen Jahren kenne. Und der hat mich hier auch besucht im Büro und das war eine unheimlich herzenswarmes Wiedertreffen. Ich kenne Richard Gere aus anderen Zusammenhängen, aus den Tibet-Zusammenhängen. Er ist ja einer der wirklich engsten Freunde vom Dalai Lama und setzt sich seit Jahrzehnten ein für die Rechte des geknechteten tibetischen Volkes. Und er war hier und dem habe ich auch gezeigt, das ganze Haus. Und das war so lustig, weil wir sind dann durchs Haus und dann ist halt Polizei und dann hat ein Polizist gefragt, ob er ein Foto machen darf. Wollte aber ein Foto mit mir und hat gar nicht geschnallt, dass das Richard Gere ist. Und als er es dann gemerkt hat, boah, da war natürlich dann... Und Richard ist so jemand, und das liebe ich so an solchen Menschen, sagt zu jedem Pförtner, zu jeder Dame, die sauber macht, zu jedem ein nettes Wort, freundliches Wort, also ich glaube manchmal, je bekannter und je toller oder je größer du als Star bist, muss man sagen, gibt's auch wirklich welche, die einfach unfassbar menschlich geblieben sind. Und da habe ich ja relativ viele kennengelernt schon.
Schön. Ja, ich habe auch immer den Eindruck, je größer der Star, desto nahbarer irgendwie. Also die bilden sich dann nichts mehr auf sich ein. Das finde ich ganz schön zu sehen.
Naja, wenn Leute so wie er sich so einsetzen oder George Clooney sicher auch, die für sich für Demokratie einsetzen, für Black Lives Matter einsetzen. Solche Leute, die sind natürlich cool. Oder gut, jetzt wie zuletzt bei der Amtseinführung, Inauguration von Biden, wenn du da diese wahnsinnstolle Lady Gaga, die ist natürlich, die kenne ich persönlich leider nicht, aber das ist sicher auch jemand, die, da gibt's auch eine Nähe, also zu Demokratinnen und Demokraten. Und das fand ich ja so toll, denn nach Berlin sind ja immer die auch die US-amerikanischen KünstlerInnen gekommen, die unter Trump leiden und die auch ganz fürchterlich fertig waren. Ich weiß noch, es war kurz nach der Inauguration vor 4 Jahren, da war großes Katzengejammer bei der Berlinale-Eröffnung, weil natürlich alle drüber geredet haben, wie wird das jetzt werden, die Zeit mit Trump. Und ich hatte extra von 2 Designern, die haben mir so ein schönes Sweatshirt gemacht, ein ganz edles, wo drauf stand unprecedented, weil Trump hat das Wort mal benutzt, aber hat es falsch benutzt. Er wollte unprecedented mit C geschrieben und er hat es aber anders benutzt. Und das heißt also eigentlich unfähig, Präsident zu sein, nicht präsidentiell. Und ich habe das vorne drauf gehabt und die Amis haben genau gewusst, was ich damit gemeint habe. Das wurde dann total bekannt in den USA, dass es bei der Berlinale-Eröffnung sozusagen eine sehr ironisch böse Anspielung auf Trump gab. Also sehr politisches Festival und das sind alles Leute, die natürlich hoch engagiert sind.
Cool. Ja, grundsätzlich, du hast ja einen ziemlich ausdrucksstarken Kleidungsstil, würde ich sagen. ich finde es mega cool. Du bist immer meistens bunt angezogen und versprühst gute Laune. Hat das irgendeine Geschichte? Warst du schon immer irgendwie durch Kleidung ausdrucksstärker oder so?
Meine Mutter war unfassbar elegant. Es war eine unfassbar schöne, elegante Dame, wenn ich das sagen darf. Und die sehr auf edle, schöne Kleidung geachtet hat. Und zwar edel und schön, weil sie immer zu ihr gepasst hat. Also sie hat sich nicht die Modemagazine angeguckt und hat gesagt, so, das ist jetzt besonders teuer oder besonders, das muss ich jetzt haben, sondern sie hat versucht, das für sich zu übersetzen. Also Courage war zum Beispiel etwas, auch die Twiggy-Mode, diese geometrischen Sachen. Das hat, also Mama hatte ein unfassbar tolles Gespür, hatte tolle Schneiderinnen immer, hat sich die Sachen nähen lassen, edle Stoffe und so. Mama war top, war für mich immer eher schwierig, weil sie halt so wirklich schön war und elegant und vornehm und schönen Schmuck hatte und so. Und auch da musst du dir dann überlegen, was machst du dann? Und ich wollte halt meinen eigenen Stil auch finden. Und wie gesagt, wenn ich in der Schule gut war, durfte ich alles. Ich durfte mich sehr früh schminken, nur nicht die Lippen. Komisch, die Augen durften immer so sein. Lippen waren so streng, keine Ahnung warum, aber das fand ich billig, durfte ich nicht. Aber was weiß ich, einmal, weiß ich, ein ganzes Jahr habe ich eine hautenge Korthosen getragen mit Stiefeln, Winter wie Sommer. Es war halt damals ganz cool. Ich habe die längsten Mäntel und die kürzesten Röcke gehabt. Also es war immer auch natürlich ein Stück weit Provokation von einer spießigen Umwelt, von einer lodenmantelgeschwängerten CSU-Umwelt, von einer spießigen Enge in einem kleinen Ort, 5000 Einwohner, wo sehr konservativ und mein Vater dann immer eher bedauert worden ist für seine gespinneten Weiber zu Hause so ungefähr. Also Mode war immer Ausdruck auch von ein Stück weit Rebellion, oder Ausdruck von was weiß ich. Ich hatte natürlich auch Hippie-Klamotten und später dann die gefärbten Latzhosen. Aber meine Latzhosen, die waren nicht nur gefärbt, sondern die waren auch mit Strass bestickt. Also es war immer die Lust auch. Es war die Lust an der Kleidung, die was mit mir zu tun hat und nicht jetzt dass sich jemand eine Idee macht, in was er mich zwängt, sondern ich will es selber. Naja, und dann, als ich zum ersten Mal Parteivorsitzende wurde, hat man mir die Empfehlung gegeben, jetzt sind die Grünen in der Bundesregierung, jetzt wäre es ja mal angemessen, dass ich mich vielleicht ein bisschen dezenter kleide, vielleicht mal Schneiderkostümchen anziehe und so. Und dann habe ich gesagt, ihr könnt mich alle. Ich will ich sein und so bleibe ich auch. Und wenn ich Farbe und bunt und knallig liebe, dann ziehe ich das ganz genauso an, wie wenn es schwarze Phasen gibt, natürlich auch. Also beworben bei Grünen 1985 als Pressesprecherin, das war die Zeit von schwarzem Leder und Strass. Ich meine, hätte ich mir natürlich auch überlegt, gehe ich jetzt in ein Bewerbungsgespräch mit einem schwarzen Lederkostüm, hohen Stilettos mit viel Glamour, oder ziehe ich Birkenstock an und den überweiten, kratzigen Pulli, den ich selber verbrochen habe als Strickende und also Nichtkönnerin. Und dann habe ich halt das schwarze Lederkostüm angehabt und das war sicher irritierend, aber ich finde, wer Lust hat an Kleidung, sollte immer darauf achten, dass es was mit einem selber zu tun hat und nicht, was man einem aufoktroyieren will. Also da habe ich mich nie dran gehalten. So, und jetzt gucke ich natürlich, wer hat es gemacht, wo ist es produziert, was sind die, ist es eine echte Baumwolle, woher kommt die, hängt da möglicherweise Kinderarbeit dran. Also ich versuche natürlich auch, mich nachhaltig zu kleiden oder zu wissen, was ich trage. Und und das macht mir Spaß.
Schön. Also verstehst du Kleidung dann auch als so eine Art Statement auch?
Ja, es ist ein Statement. Also es ist aber auch für mich so kraftschöpfend. Ich überlege natürlich morgens, ich habe eine ganz schwere Rede zu halten oder ich habe irgendwie Auseinandersetzung. Da gab es dann, ist ja Kleidung ja auch. Ich hatte zum Beispiel in harten Zeiten in der Koalition einen bodenlangen roten Mantel, knallrot. Das war so mein Kampfdress. Das möchte ich natürlich auch. Guck mal, wenn zum Beispiel ein Gedenktag ist, für der Holocaust-Gedenktag, da komme ich natürlich jetzt nicht in Pink und Knatschgrün, sondern ja, da ziehe ich dann eben auch entsprechend etwas an, weil es ja Ausdruck ist. Aber eben nicht nach irgendwelchen Klischees oder nach irgendwelchen vermeintlichen Regeln, man muss das, sondern ich tue das, was ich will. Und das tue ich auch, wenn es um Kleidung geht. Die Schuhe sind nicht mehr so hoch, das muss ich sagen. Das hat wirklich was mit dem Alter, glaube ich, tatsächlich zu tun. Und wahrscheinlich habe ich zu lange furchtbar hohe Schuhe immer angehabt. Also das ist anstrengend, aber macht ja nichts. Sneakers sind ja auch okay. Und zwar vegane auch okay.
Ja, eben. Ist bequem und kann auch schick. Ja, cool. Jetzt hast du gesagt, du bist in einer CSU-geprägten Region quasi aufgewachsen. Deine Eltern waren FDP-Wähler. Wie bist du bei den Grünen gelandet? Und wie ist da?
Also meine Eltern waren so lange FDP-Wähler, als es die FDP, die Links-, also die liberale FDP, natürlich in Bayern stark geprägt von Frau Hambrücher, Hildegard Hambrücher, manche werden sie noch hoffentlich kennen, die große Dame des Liberalismus, eine wunderbare, edle, feine Dame, die, was ich sehr beeindruckend fand, die war wirklich eine Linksliberale und sie war mit dem CSUler verheiratet. Das fand ich eigentlich immer ganz toll, dass man sehr unterscheiden muss zwischen der politischen Auffassung, Positionierung und der Person, dass man das nicht immer so in ein Ding packt und wegsteckt. Und meine Eltern sind später dann, als die FDP dann den Wechsel gemacht hat von der sozialliberalen Koalition hin zur CDU, CSU, gab es, glaube ich, eine Pause. Da haben also mein Vater mit Sicherheit nicht mehr FDP gewählt, meine Mutter wahrscheinlich auch nicht, weiß ich aber nicht so genau. Und dann später sind meine Eltern auch Grünen-Wähler geworden. Also bei mir war es so, ich war ja dann nach der Schule, habe ich angefangen, Theaterwissenschaft zu studieren in München. Nicht lange, ich komme aus einer Akademikerfamilie. Ich hatte ein super Abi, ich hätte alles studieren können. Und dann mache ich Theaterwissenschaft als Hauptfach, was so ziemlich verspricht, keine Karriere zu machen, im klassischen Sinn. Das war nicht so einfach zu Hause. Also das war, aber weil meine Eltern ja beide eigentlich in Kunst so affin waren und eigentlich selber gewollt hätten, haben sie mir da keine Steine in den Weg gelegt, haben gesagt, ja gut, ist deine Entscheidung. Da habe ich in München angefangen als Nebenfach Deutsch und Geschichte und Spanisch. Und dann im zweiten Semester aber kamen zwei Professoren auf mich zu am Ende und haben gesagt, wir haben gerade einen Anruf bekommen aus Dortmund, städtische Bühnen Dortmund, die suchen für die Dramaturgie eine Stelle ist frei geworden, die suchen jemanden, sofort hinfahren und wenn du ein Engagement kriegst, mach es, denn ob du jetzt weiter studierst oder nicht, ist für dich nicht wichtig und fürs Institut auch nicht. Und dann bin ich tatsächlich aus München damals, das weiß ich noch, mit meiner Mutter, sind wir nach Dortmund gefahren, war zum ersten Mal in meinem Leben im Ruhrgebiet. Also war völlig fremde Welt, völlig neue Welt, völliges Eintreten, Einsinken in die Welt der Arbeit. Ich will nicht sagen, dass in Bayern nicht gearbeitet wird, überhaupt nicht, aber das war halt eine ganz andere Prägung. Es waren die Zechen noch da, es waren die Stahlwerke noch da, aber es gab noch nicht den blauen Himmel über der Ruhr. Es fing schon an, dass Zechen gestorben sind. Also es war, Arbeit hat sich da ganz anders dargestellt. Und ich habe dann den Vertrag bekommen und war dann zuerst Dramaturgieassistentin in den städtischen Bühnen im Schauspiel. Und dann später bin ich gewechselt ins Kinder- und Jugendtheater und wurde dann da Dramaturgin. Also es war praktisch Learning by Doing. Und später dann, nach einer freien Theaterzeit, also nach einer Zeit mit Hoffmanns Comic-Theater, ist eine ganze Gruppe aus dem Dortmunder Theater raus und ist dann in die freie Wildnis gegangen. Und danach Punsch deine Scherben, also Musik at its best. Und da war klar, es gibt keine von den klassischen Parteien, wo ich irgendwie mich wohlgefühlt hätte. Ich wollte auch nie Parteipolitik eigentlich machen. Und dann sind ja 80 im Januar die Grünen gegründet worden, 1980. Und dann gab's Wahlkämpfe. Und der erste große Wahlkampf war die Bundestagswahl 83. Und das muss ich sagen, das war die grüne Raupe, die da unterwegs war, wo praktisch das Who is Who der Musik, übrigens auch international, Chanana Nini war dabei, aus Großbritannien waren Musiker dabei. Also man hat unterstützt, dass diese junge Partei in den Bundestag einzieht. Und da war unsere Band, also die Scherben waren dabei, Carambolage, eine Frauenband war dabei. Und so habe ich die Grünen dann auch persönlicher kennengelernt. Aber es war ganz klar, wenn, dann sind die Grünen die Partei. Und dann hat sich die Band 85 aufgelöst, nicht weil es nichts mehr zu sagen gegeben hätte, sondern weil die Musikindustrie so stark in diesem Bereich rein investiert hat, mit Bab, mit Grönemeyer, mit den Hosen und so weiter, wo du als unabhängige Band dann gar nicht mehr konkurrenzfähig warst. Und dann hätten wir zur Industrie gemusst und das hat die Band dann abgelehnt. Also man wollte unabhängig bleiben, hat sich dann auf der Höhe auch von Erfolg aufgelöst und Rio Reiser ist dann als Solosänger hat er weitergemacht und auch bekannter noch geworden. Und ich habe mich dann beworben als Pressesprecherin in der ersten grünen Bundestagsfraktion in Bonn.
Und das hat geklappt?
Ja, das war schwierig, weil es war wirklich so, das ist eine Geschichte, es ist die Wahrheit. Wir hatten die letzte Live-LP, die in Berlin noch produziert worden war, in der Uferfabrik, haben wir beworben in der Taz. Und die Taz hatte damals so eine Rubrik, die Wiese, und da konntest du so Kleinanzeigen schalten. Und ich habe damals mit denen auch immer verhandelt. Und da gab es für 10 Platten gab's dann eine große Anzeige. Und ich habe dann ein Plattenpaket geschickt und wir hatten eine große Anzeige, die letzte Live-LP der Scherben live in Berlin. Und beim Frühstück, so zwischen 10 und 17 Uhr, gab es immer Frühstück bei uns in Friesenhagen auf dem Hof, wo wir gewohnt haben als Scherbenfamilie, war dann halt auch die Taz da, so ein Belegexemplar. Und neben der Anzeige für die Live-LP war eine Anzeige von den Grünen im Bundestag. Sie suchen eine Pressesprecherin. Und dann hat die Band sich das so angeguckt und dann hat der französische Leadgitarrist Lenry hat gesagt, oh Claudi, das ist deine Job. Und Kai kam, der Bassist, kam mit dem Pendel, also mit dem Ding und hat ausgependelt und hat gesagt, eindeutig, das ist dein Job. Okay, dann habe ich gesagt, okay, dann bewerbe ich mich, aber niemand wusste, wie man sich bewirbt. Niemand hatte jemals ein Bewerbungsschreiben gemacht. Dann gab es so Debatten, die einen haben gesagt, du brauchst jetzt Zeugnisse. Ich sagte, ja, woher nehme ich denn die Zeugnisse? Und dann gab es die Überlegung, dass man die Hosen, Campino und Marianne Rosenberg und Blixer Bargeld und Rio fragt, dass die mir jetzt ein Zeugnis schreiben. Ich sagte, das ist albern. Und dann ging es eben darum, ich schreibe denen jetzt keine Bewerbung, sondern ich schreibe denen mal meine Erlebnisse und unsere Erlebnisse mit den Grünen und habe dann 10 Seiten geschrieben, 10 Seiten handschriftlich geschrieben und dann noch ein paar Platten dazugelegt. Ja, und dann haben sie mich eingeladen. Das war lustig. Dann haben sie mich eingeladen, wobei der damalige Fraktionsgeschäftsführer etwas getan hat, was man nicht tut, Bewerbungsunterlagen mit in die Männerwohngemeinschaft nehmen. Das lag dann da rum und dann hat irgendjemand die Platten gesehen, hat gesagt, oh, was ist das denn? Scherben, boah, super. Und dann hat Michael Vesper, späterer stellvertretender Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen, das war nämlich der Fraktionsgeschäftsführer damals, hat dann kapiert, wer Scherben sind und hat dann dafür gesorgt, dass ich eingeladen werde. Und dann bin ich eben eingeladen worden. Und dann ging es eben drum, was ziehst du da an? Gab es wieder in der Band Debatten. Ja, und dann habe ich ein schreckliches Bewerbungsgespräch. Ich fand es ganz fürchterlich, habe mich ganz unwohl gefühlt, weil die mich dauernd gefragt haben, was ich für eine Sozialpolitik machen würde. Und ich habe gesagt, ich dachte, ich soll eure Politik bewerben. Ich dachte, ihr wollt viel verkaufen von eurer Politik, so wie ich Platten bewahre. Und dann habe ich gesagt, von denen höre ich nie mehr was. Und 2 Wochen später haben sie mich angerufen und haben gesagt, ich soll anfangen. Und so fing das an. Ein etwas ungewöhnlicher Weg.
Ja, also ich musste bei Theaterwissenschaft sehr schmunzeln. Das ist nämlich auch mein Hauptfach. Und in welchem Semester hast du das Jobangebot als Dramaturgin bekommen?
Im 2.
Gut, okay, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Ich bin jetzt schon im 5.
Ende 2. Semester und die Professoren haben dann zu mir gesagt, sag's bitte nicht weiter, weil die im 30. Semester immer noch warten, die wären sonst beleidigt, aber du musst raus ins richtige Leben. Und das war auch genau richtig. Ich habe dann zwar immer so ein bisschen so ein Minderwertigkeitsgefühl, habe immer wieder gedacht, Mensch, ich muss doch noch mal anfangen zu studieren und war dann in Dortmund mal mit bei einem befreundeten Professor in einem Seminar, der für Musik. Und ich fand das so langweilig, diese Studenten, die waren so, ja, die haben sich überhaupt nicht gegen den aufbegehrt. Und er sagt, das ist so, das hältst du doch keine Woche aus. Und dann wollte ich später in Tübingen, habe ich mir überlegt, vielleicht studiere ich einfach nochmal die andere Art von Volkskunde, die es da gibt, empirische Kulturwissenschaften. Weil ganz bekannt, Bausinger und so, bin dann hingefahren und habe gesagt, ich würde gerne studieren. Und dann haben die halt wissen wollen, was ich so gemacht habe bisher in meinem Leben. Und dann haben sie gesagt, ach, super Idee, Sie bekommen eine Assistenz, sie machen ich will doch nicht lehren, sondern ich will belehrt werden, oder ich will studieren. Dann habe ich gesagt, nee, mit ihrer Geschichte, sie können sofort irgendwie ein Seminar anbieten. Also ist nichts, vielleicht kommt es ja noch. Aber es ist ja, so natürlich, es gibt ja diese parlamentarische Arm der Rechtsextremisten bei uns im Bundestag, die AfD, die dann sich höhnisch auslachen, dass es ein Skandal sei, dass so jemand wie ich Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags sein kann. Und ich glaube, es ist gerade ein gutes Zeichen, dass Demokratie sich ändert, wenn jemand wie ich bunt und etwas laut manchmal und mit einer, ehrlich gesagt, sicher ungewöhnlicheren Biografie dann eben auch Demokratie repräsentieren kann.
Ich finde, du hast eine klasse Biografie und ich bewundere das sehr. Und würde da auch nochmal anknüpfen wollen. Also du bist dann Pressesprecherin geworden. Und wie ging es dann bei dir weiter? Dann warst du ja in der Partei wahrscheinlich schon
aktiv. Also ich war Pressesprecherin in der Bundestagsfraktion. Das war noch die Zeit mit Petra Kelly. Otto Schilly war da noch kurzzeitig bei uns in der Fraktion. Und dann war ich aber nach drei Jahren, ich muss wieder auf Tournee gehen. Das ist mir zu eng. Ich muss auf Tournee gehen. Ich will selber mehr. Und dann war ganz toll. Dann waren Freunde von mir, der ehemalige Fraktionsvorsitzende Christian Schmidt, hat dann gesagt, okay, Tournee, dann musst du ins Europaparlament. Und dann haben wir gesagt, okay, dann kandidiere ich fürs Europaparlament und habe mit großer Hilfe dann und Tipps ist eigentlich total frech, habe ich kandidiert fürs Europaparlament und bin dann tatsächlich auf Platz 3 der Liste gewählt worden und bin 89 ins Europaparlament gewechselt und war dann dort knapp 10 Jahre, war stellvertretende Fraktionsvorsitzende, war dann später Fraktionsvorsitzende im Europaparlament der Grünen. Und das war wirklich unfassbar toll, weil es war sozusagen die grüne Welt aus ganz Europa dort zusammen. Und für jemanden, die so europäisch geprägt ist, war das natürlich ein wunderbarer Raum. Und nach 10 Jahren oder knapp 10 Jahren hat halt meine Familie auch gesagt, meine Schwestern und meine Eltern damals noch gelebt und so. Es wäre schon mal nett, wenn du nicht immer nur Ostern und Weihnachten nach Hause kommen würdest, sondern auch mal so wieder so ein reales Leben erlebst. Das ist sehr schwer im Europaparlament, weil du bist wirklich zwischen Brüssel, Straßburg, dann ab und zu Luxemburg, dann noch in irgendwelchen Ländern. Du bist einfach permanent unterwegs. Und dann haben die bayerischen Grünen gesagt, Mensch, so jemand wie dich könnte man eigentlich in Bayern gut gebrauchen, willst du nicht für den Bundestag kandidieren. Und das war dann der Wechsel 1998 von der europäischen Ebene auf die Bundestagsebene. Normalerweise ist es ja immer umgekehrt. Man wechselt von der nationalen Ebene auf die europäische. Und ich bin zurück, also nach Deutschland gekommen und bin dann praktisch seit 98 im Deutschen Bundestag. Und zwar mein Wahlkreis ist Augsburg. Und das ist seither auch so geblieben.
Du bist auch Fußballfan.
Ja. Hat auch damit zu tun, Erstgeborene zu Hause und nur Mädchen, nicht nur Mädchen, tolle, also mein war ein feministischer Haushalt. Mein Vater war aber riesengroßer Sportfan und ich war dann halt immer mit ihm unterwegs im Fußball und Eishockey und so und Sportschau gucken und so. Und ja, und ich habe dann auch also Fan und 2006 durfte ich Mitglied werden in der DFB-Kulturstiftung und seither arbeite ich in der DFB-Kulturstiftung mit, wo Kunst und Sport eben miteinander versucht wird zu verknüpfen. Ich habe bei der 2011er Frauenweltmeisterschaft war ich die Vorsitzende des Umweltbeirats für die Weltmeisterschaft. Wir haben da so ein Green Goal Konzept erarbeitet, glaube ich, ganz gut. Und jetzt bin ich auch noch berufen worden, was mir super Spaß macht, ins Kuratorium des Fußballmuseums. Es gibt nämlich wirklich ein ganz tolles Fußballmuseum in Deutschland und zwar in Dortmund. Also für alle Fußballfans, es ist nicht ein BVB-Museum, sondern tatsächlich ein Fußballmuseum, wo die Geschichte des Fußballs, die Geschichte des deutschen Fußballs, auch die schlimmste Zeit im Nationalsozialismus, wo Frauenfußball eine ziemlich große Rolle spielt und wo du ganz viel, also für Fußballfans wirklich ein toller Ort mit einer sehr kreativen Museumsleitung und ich bin da jetzt im Kuratorium. Unter anderem mit Roman Weidenfeller, manche werden ihn kennen, sterbenschöner Ex-Torwart vom BVB. Und Hövedes von Schalke, Ex-Spieler von Schalke, dass da im Ruhrgebiet nicht der Krieg ausbricht. Also dass das auch auf breiten Schultern ist, die sind auch mit im Kuratorium und es macht viel Spaß.
Sehr schön. Es macht mir auch ungeheuren Spaß, mit dir zu quatschen. Aber leider ist die Zeit sehr, sehr begrenzt. Ich hatte noch unzählige Fragen. Aber ich möchte dir noch die Gelegenheit geben, eine Message, wenn du eine hast, loszuwerden.
Also was ich glaube, was total wichtig ist, ist die Frage, hast du vorher bei der Kleidung gestellt? Oder wenn, warum studiert jetzt jemand, die eigentlich alle Chancen hat, was weiß ich, eine akademische Karriere zu machen oder die Praxis vom Vater zu übernehmen? Warum studiert die jetzt Theaterwissenschaft und eigentlich ins Off rein? Das kann gut gehen, muss aber nicht. Also ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass man immer in sich reinhört und dass man versucht und ist, wenn man Glück hat, dann ist es möglich, es ist nicht für alle möglich, ich weiß es, aber dass du das tun kannst, was du tun willst. Ich hatte das größte Glück meines Lebens ist, dass ich von dem, was ich tun wollte, auch leben konnte. Es gibt ja viele Menschen, die arbeiten, um dann das tun zu können, was sie eigentlich wollen. Also wo Arbeit und deine Wünsche, Träume so auseinanderfallen. Und ich hatte halt dieses wahnsinnige Glück. Ich habe immer genau das, was ich tun wollte, auch tun können. Und das heißt in guten und in schlechten Zeiten. Also ich habe auch erfahren, dass Reichtum sich nicht über den Kontostand nur bemisst. Es ist zwar scheiße, wenn du nichts mehr zu essen hast und wenn du nicht mehr weißt, wie dir die Heizung oder die Gasflaschen, die das Wasser dir warm machen auf in deiner Wohngemeinschaft, wenn du das alles nicht mehr bezahlen kannst. Ich will es nicht verklären. Aber es ist so wichtig, dass du für dich selber, dass du dich selber hast und sagst, ich will ich sein. Es gibt ein ganz schönes Lied von Rio Reiser, das heißt, ich will ich sein. Anders will ich nicht sein. Ich will sagen, was ich sagen will. Ich will singen, was ich singen will. Ich will lieben, wen ich lieben will. Und ich habe halt diese Kämpfe erlebt, was es heißt, wenn jemand schwul ist und das eine Diskriminierung mit sich bringt und du dich deine Freiheit, so zu sein, wie du bist, dir erkämpfen musst. Ich habe es erlebt, was es heißt, wenn du eine Behinderung hast, wenn du eine Einschränkung hast und du wirst sozusagen marginalisiert auf die Seite gestellt. Und dieses Erleben oder dieses Mitbekommen zu haben, was das bedeutet, wenn Menschen ihre Würde genommen wird, wenn Menschen Angst haben in unserem Land, wenn sie nicht sein können, wie sie sind in ihrer Einzigartigkeit, das ist einer meiner Kraftreserven oder da hole ich meine Kraft raus. Und das kann ich nur empfehlen. Ich kann nur empfehlen, versucht ja in euch reinzuhören, was kann ich, was möchte ich, was sind meine Träume und die Vision des eigenen Lebens nie aufzugeben, sondern zu sagen, das ist das noch nicht Seiende, aber da will ich hin. Und ich hatte Glück in meinem Leben bisher. Ich bin privilegiert, noch einmal, das weiß ich. Und andere Menschen haben das nicht. Dann gehört aber dazu, dass es für mich ein Problem ist, wenn es meinem Nachbarn nicht gut geht. Und das ist der Satz, den gebe ich mit. Den hat mir meine Oma, seligen Angedenkens, immer mit auf den Weg gegeben. Die hat mir gesagt, Claudi, mir kann es doch nicht gut gehen, wenn es meinem Nachbarn schlecht geht. Also das eigene Wohlbefinden hängt davon ab, dass es dem Nachbarn, dem Nächsten nicht schlecht geht, dass es ihm auch gut geht. Das nennt sich Empathie, das nennt sich Solidarität, das nennt sich, das Wir in den Vordergrund zu stellen, Brücken zu bauen und nicht Mauern zu errichten. Und das ist das eine, findet euch selber und hört in euch rein und definiert Erfolg und Reichtum vor allem auch nach, wie es euch selber geht. Und setzt euch ein für die Demokratie. Die Demokratie, die darf man nicht einfach so delegieren. Ach, jetzt haben wir die Rot im Bundestag, die wird sich schon drum kümmern. Ja, ich kümmere mich drum, aber jeder und jede muss sich drum kümmern. Das unterscheidet uns von autoritären Regimen. Wir leben in einer Demokratie. Und wenn ich mir anschaue, was in Belarus passiert, diese starken, mutigen Frauen und Männer, aber es sind vor allem ja die Frauen, die seit Monaten auf die Straße gehen, dafür dann eingesperrt werden. Oder wenn ich mir anschaue, was jetzt in Russland passiert, wo Menschen zum ersten Mal in ihrem Leben rausgehen, weil sie es nicht mehr ertragen wollen. Die haben alle diese Freiheiten nicht. Wir haben das Demonstrationsrecht, wir haben die Meinungsfreiheit, wir haben die Pressefreiheit, aber wir müssen sie jeden Tag wieder erkämpfen. Vor allem gegen die, die sich so gern jetzt auf irgendwelche Freiheiten berufen, diese Demokratie aber aushöhlen und zerstören wollen. Also setzt euch ein für die Demokratie. Setzt euch ein, schaut nicht weg, wenn der Nächste, der Nachbar, die Nachbarin angegriffen wird, beleidigt wird, rassistisch angemacht wird. Und hört zu, wenn andere Menschen von ihren rassistischen Erfahrungen berichten und nicht ihr oder ich als Weiße definiere, was Rassismus ist, sondern meine schwarze Freundin, meine muslimische Freundin, meine behinderte Freundin, die wissen, was Diskriminierung heißt. Und ich muss mich damit auseinandersetzen, wie weit ist es eigentlich schon oder wie fern von all dem bin ich eigentlich. Also mischt euch ein, delegiert nicht, mischt euch ein, seid laut, findet einen eigenen Weg, euch einzubringen. Davon lebt eine lebendige Demokratie.
Wow, das ist ein super starkes, wunderschönes Abschlussstatement. Das unterschreibe ich dir direkt. Ich würde noch ganz kurz fragen, ob du eine Idee hast, wie wir diese Folge nennen können. Hast du einen Wunschtitel?
Ich finde Gegenwartsgeplapper super.
Mhm.
Folge mit mir.
Genau, die Folge mit dir. Aber danke für das Lob. Also ich packe immer den Namen des Gastes mit rein.
Ich will ich sein.
Habe ich auch überlegt. Dann sind wir uns da absolut einig. Super.
Dann gut, meine liebe Christina, dann alles, alles Gute und viel Erfolg mit deinen Geplappere.
Dankeschön, vielen Dank für deine Zeit und auf bald. Tschüssi.
Tschüss.